Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Von der systemrelevanten Fröhlichkeit und dem Karneval in Corona-Zeiten erzählt jetzt Stefan Beuting.
Herr Kapellmeister, ein Marsch!
Wenn Sie gerne Karneval feiern, dann sind Sie in Deutschland in der Minderheit. 2019 kam auf eine Person, die gerne feierte, vier, die es nicht taten. Zu viel Alkohol, zu albern, die Stimmung wirkt aufgesetzt, das sagen viele. Ich persönlich mag Karneval gerne. Aber eigentlich ganz egal, ob Sie gerne Karneval feiern oder eben nicht. Karneval ist auf mehr als eine Weise wichtig.
Neben dem Volksfest ist er eben dann auch noch ein ganz großer Wirtschaftsfaktor.
Sagt Kölns Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn und meint damit Leute, deren Existenz unmittelbar daran hängt, wie etwa die von Wirt Philipp Petri.
Ich habe einen Umsatzeinbuße von einem Drittel.
Oder den Kostümhändler Herbert Geis.
Eine sehr, sehr schwierige Zeit und ich glaube, dass wir mit unseren Unternehmen auch, sind wir, glaube ich, schon einer der großen Verlierer aus der ganzen Sache.
Geis kann seine Verluste in Zahlen ausdrücken. Was der Karneval und was wir an ihm vielleicht verlieren könnten, das ist nicht so leicht zu berechnen. Besser, wir gucken uns das genauer an, bevor es zu spät ist. Und deshalb habe ich vor einigen Monaten damit angefangen zu schauen, wie das geht. Karneval planen, vorbereiten, Karneval feiern in Pandemiezeiten. Und dabei zu retten, was zu retten ist. Köln am 10.11.2021. Noch ein Tag bis Sessionseröffnung. Ich bin verabredet im Marweg 134 in Köln.
Hallo.
Dreietagiger Zweckbau, Haus des Kölner Karnevals steht draußen dran. Drin arbeiten ganzjährig 20 Karnevalsfestangestellte, Routiniers, Jecke, Profis. Eine von ihnen ist Tanja Holthaus, Pressesprecherin. Doch die wirkt an dem Tag nicht ganz so ruhig routiniert, wie ich sie aus unseren Vorgesprächen kenne.
Sagen wir mal, wir haben ein bisschen Terminstress heute.
Ja.
Wir hatten ja angesetzt 30 Minuten, ne?
Genau.
Schaffen wir es auch ein bisschen schneller?
Das Interview mit Christoph Kuckelkorn, dem Kölner Oberkarnevalisten, dem Präsidenten des Festkomitees des Kölner Karnevals von 1823 e.V., das hatten wir bereits vor Monaten vereinbart.
Entschuldigung, das ist so tagesaktuell.
Ja.
Kennen Sie wahrscheinlich auch.
Ja, dass Sachen nicht so laufen, wie man sie sich eigentlich wünscht, das kenne ich auch.
Was Christoph Kuckelkorn hier genau mit tagesaktuellem Geschehen meint oder mit Katastrophe, keine Ahnung zu dem Zeitpunkt. Was ich weiß, wie ruhig und souverän er sonst rüberkommt. Hauptberuflich ist Christoph Kuckelkorn Bestattungsunternehmer. Er ist Medienprofi, er liebt Auftritte. Vor einigen Jahren habe ich ihn zu einem Interview getroffen, da ging es um Bestattungskultur. Da hat er mir mit einem breiten Lächeln einen Sargnagel geschenkt. Messingfarben, glänzend, der solle mich immer an die Vergänglichkeit des Lebens erinnern, dass ich jeden Moment genießen solle, dass eben alles seine Zeit hat. Aber gerade jetzt ist von Genießen wenig zu spüren. Wir wollen darüber reden, wie das gehen soll. Wieder eine Karnevalssession, wieder auf Abstand, wieder mit steigenden Inzidenzzahlen und angezogener Handbremse.
Letztes Jahr haben wir ein halbes Jahr die Bevölkerung vorbereitet. Stellt euch darauf ein, dass es vielleicht nichts wird. Und wenn wir jetzt die ersten kleinen Veranstaltungen stattfinden lassen, merken wir, die Leute nehmen das mit so einer Vorsicht, Achtsamkeit. Ne? Man passt schon ein bisschen auf, merkt man, so am Anfang zumindest. Aber die Leidenschaft ist da. Und dieses Gefühl einer wiederkehrenden Normalität, das ist sowas Großartiges, sowas Geniales.
Also interessant, was Sie sagen. Ich dachte, zieht eigentlich Corona dem Karneval den Stecker?
Nein, Gottes Willen. Karneval ist kein Event. Wenn Karneval ein Event wäre, dann hätten wir ein Problem. Dann würden wir nicht für den Tritt kommen und müssten jetzt ganz viel Marketing machen, um wieder zu starten. Karneval ist aber Brauchtum. Ich glaube, das macht eben den Unterschied zwischen Event und Brauchtum oder wir sagen ja sogar immaterielles Kulturerbe der Bundesrepublik Deutschland sind wir ja mittlerweile. Das macht halt den Unterschied aus. Das ist was Tieferes.
Dieses Tiefere, das wirkt sich auch wirtschaftlich aus. 600 Millionen Euro Umsatz hat die Wirtschaftsberatung Boston Consulting mal überschlagen. 600 Millionen Euro Umsatz rund um den Karneval pro Session, allein in der Stadt Köln.
Und da wird der Karneval in seiner Tiefe erfasst, in allen Bereichen, ob das Kostümbusiness ist, ob das Gastronomie ist. Und das geht bis in Bereiche, ja, die man so langläufig gar nicht mit Karneval in Verbindung bringt. Oder hätten Sie gedacht, dass Friseurgewerbe am Karneval hängt? Da reden wir noch gar nicht von Taxi, da reden wir gar nicht von den 120.000 Übernachtungen, da reden wir gar nicht mehr von den Bierumsätzen oder Gastronomieumsätzen, die getätigt werden. Das sind also ganz viele Branchen, die hier ganz stark profitieren. Und deswegen ist der Karneval neben dem Volksfest, was alle Schichten der Gesellschaft durchdringt, was auch jeden mitnimmt, egal wo, aus welcher Kultur ich komme, ist er eben dann auch noch ein ganz großer Wirtschaftsfaktor.
Das Problem, Saalbetreiber haben ja die Säle vermietet, Künstler sich Termine in die Kalender gelegt, Servicepersonal war längst gebucht, ohne dass Betreiber, Künstler, Service wirklich wissen, ob das überhaupt was wird. Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland am 10.11.2021 ist 232, Tendenz steigend.
Wir müssen wieder lernen, als Menschen selber Verantwortung zu tragen, unsere eigenen Risiken abzuschätzen und einfach zu überlegen, gehe ich heute dahin oder gehe ich da nicht hin, ist es mir das wert oder nicht, gehe ich ein Risiko ein, wie groß ist das Risiko? Das haben wir immer gemacht, da hat nie einer groß drüber geredet. Plötzlich hat der Staat Verantwortung übernommen und wir Deutschen in unserer Vorkasko-Mentalität finden das auch ziemlich cool und wollen da auch abgesichert sein. Und das Leben ist nicht sicher, das sage ich Ihnen jetzt aus meinem beruflichen Kontext als Bestatter. Und deswegen leben wir den Tag und gucken, dass wir optimistisch und gut in die Zukunft kommen.
Passt ein bisschen auch zu Ihrem Motto fast, ne?
Absolut. Wir haben gesagt, alles Hetzing Zick. Das ist das Motto, unter dem wir dieses Jahr feiern. Und das bedeutet, es gab die Zeit zum Verzicht. Es gab eine ganz schlimme Zeit, die uns menschlich sehr getroffen hat. Und vielleicht ist jetzt die Zeit, wieder vorsichtig aufeinander zuzugehen. Und Schön. Das kann der Karneval.
Sagt mir Christoph Kuckelkorn zum Abschied. Weiß dabei natürlich ganz genau, wie problematisch das sein kann in Pandemiezeiten, das mit dem Aufeinanderzugehen. Es ist die Angst davor, hinterher als Superspreader dazustehen. Als unverantwortlicher Pandemietreiber, der den eigenen Spaß über das Gemeinwohl stellt. Spaß und Leichtigkeit in Pandemiezeiten. Schwieriges Geschäft. Das würde also sicher einen Teil der spürbaren Anspannung bei unserem Treffen erklären. Den wahren Grund erfahre ich aber am nächsten Morgen.
Heute geht's wieder los in der Karnevalstadt Köln. Aber drei wichtige Figuren werden heute fehlen.
Das Testergebnis war eindeutig.
Das Kölner Dreigestirn feiert nicht mit, weil der Prinz positiv getestet ist.
Und so fehlte sicherheitshalber gleich das ganze Dreigestirn zum Auftakt der Karnevalssaison heute um 11.11 Uhr am Rhein.
Kurz vor unserem Treffen hatte Christoph Kuckelkorn vom positiven Testergebnis des Dreigestirns gehört. Er musste kommunizieren, vertrösten, umdisponieren. Im Nachhinein wird das Festkomitee stolz sein auf seine zentrale Veranstaltung am Kölner Heumarkt. Strenge 2G-Regel, nur Angemeldete erhalten Zutritt. Und alles unter freiem Himmel. Auch unter freiem Himmel, aber viel trubeliger, der Straßenkarneval in der Zülpicher Straße. Hier ist die Stadt zuständig. Alkoholisiertes Gedränge an manchen Stellen, Bilder davon kursieren im Netz und polarisieren. Reaktion? Zwischen Verständnis und Kopfschütteln. Karl Lauterbach meldet sich per Twitter, plädiert dafür, wenn schon feiern, dann doch bitte draußen, nicht in der Kneipe. Aber der Riss geht mitten durch die Kneipenbesitzerszene. Der 11.11. ist für viele halt der umsatzstärkste Tag im Jahr. Das Brauhaus Reisdorf am Hahntor öffnet. Das Klodwig-Eck hat eine Tafel vor die Tür gestellt. Tauchkurs statt Surfurlaub. Das Klodwig-Eck schwimmt die vierte Welle nicht mit. Deshalb am 11.11. geschlossen. Schwierig. Montagmorgen, Kölner Südstadt. Trübes Licht fällt durch das farbige Bleiglas in den Schankraum und zeigt die leere Kneipe noch ein wenig leerer.
Ich habe 2 Tage lang mir wirklich das Hirn zermartert. Ich habe so viel mit anderen Wirten gesprochen, wo du, der eine sagt, ich mache auf jeden Fall zu, ich lasse das Ganze. Die anderen sagen, Quatsch, irgendwie, da ist ein super Umsatz im Jahr. Warum soll ich denn irgendwie den Tag zulassen und überall anders wird gefeiert?
Das Backes ist eine Kölner Traditionskneipe. Philipp Petri ist der Wirt. Und obwohl der 11.11. schon 2 Wochen zurückliegt, hängt ihm das Ganze hin und her rund um die Entscheidung Öffnen, Schließen immer noch nach. Weil auch hier der 11.11. der umsatzstärkste Tag im Jahr ist. Weil auch hier die Karnevalsfeiern legendär sind.
Wir stehen hier auf den Bänken und davor, also der Laden ist halt brechend voll.
Ja,
ist schon eine sehr geile Atmosphäre. Und vor allen Dingen, wenn man dann also vom Tresen aus guckt und so in diesen Laden, der ist so wie so ein Kreis, schließt sich alles um einen rum. So, das ist schon sehr geil, wenn man das da sich ansieht.
Am 20. Oktober postet Petri auf seiner Facebook-Seite:
Wir können es kaum erwarten, euch am 11.11. ab 11.11 Uhr zu begrüßen. Es gilt die 2G-Regel, haltet Nachweis und Perso bereit, dann geht's in der Schlange schneller. Kölle Alarv.
Doch dann gehen die Inzidenzen wieder hoch.
Das wurde dann aber immer heikler. Und wir haben uns einfach gedacht, wir können hier nicht für eine sichere Veranstaltung garantieren. An so einem Tag hast du ja nicht nur die 150 Mann hier drin, sondern es kommen ganz viele Leute von außerhalb. Es existiert sowas wie Kneipenhopping.
Dann eine Woche vor dem 11.11. die Kehrtwende.
Liebe Gäste, schweren Herzens haben wir uns entschlossen, den 11.11. abzusagen und den Backes geschlossen zu halten. Die Risiken sind einfach zu groß. Wir können nicht für eine sichere Veranstaltung garantieren. Wir möchten Verantwortung übernehmen und unserer Fürsorgepflicht gegenüber unseren Gästen und MitarbeiterInnen nachkommen. Wir bitten um euer Verständnis.
Wenn alle an einem Tag arbeiten, sagt Philipp Petri, dann können sich halt auch alle infizieren. Zu hohes Risiko.
An so Tagen sind ja wirklich alle hier. Dann kann ich im Nachhinein 2 Wochen zulassen, weil die alle flach liegen oder in Quarantäne sind. Wenn ich krank werde, ne, kann ich einen Laden letztendlich zulassen. Und das nur aus Risiko wegen einem Tag.
Manche Wirte entscheiden sich anders, verkaufen Tickets, kontrollieren. Die Debatte wird scharf geführt. Und einige, die freiwillig zugemacht haben, sind hinterher sauer.
Als Signalwirkung fand ich das sehr schwierig. Also wenn man einerseits warnt, irgendwie, dass die Intensivplätze immer weniger werden, und dann schaltet man ein Programm weiter und sieht die Kölner Jecken, wie sie irgendwie eng an eng schunkeln und Bier trinken. Das passt nicht.
Die neue Bundesregierung ist damals im November noch nicht im Amt. Eine Art Regelvakuum. Stattdessen viele Selbstverpflichtungen.
Muss ich mir tatsächlich überlegen. Also, weil ich muss
Petri hat einen Anruf bekommen. Ein Gastrokollege. Es geht um 2G+.
Also ich werde jetzt hier nicht irgendwie Tests verkaufen. Ne? Also ich kann mir gerne mal darüber Gedanken machen. Aber ich denke nicht, dass wir jetzt hier angefangen haben, Tests zu verkaufen und dann einen Südstadtstempel machen. Keine Ahnung.
Die Umsatzeinbußen in 2021, Petri schätzt, 1/3. Freiwillig schließen am umsatzstärksten Tag im Jahr, das tut weh. Die Hilfen, die seien ja alle angekommen. Die Bierbestellung habe er zeitig runtergefahren. Aber am Ende fehle ihm gerade die Perspektive.
Ich gehe ja von noch einem Lockdown aus. Ich hoffe nur, dass er nicht noch mal 7 Monate dauert. Weil dann weiß ich nicht, wie lange wir das hier machen oder ob ich hier irgendwann das als Hobby bei der Stadt oder bei dem Finanzamt anmelden muss, weil ich selber Geld hier reinstecke und nichts damit umsetze.
Nach den Karnevalsfeiern in Köln zum 11.11. ist eine Debatte über das damit verbundene Infektionsrisiko entbrannt. Insbesondere Bilder und Videos des dicht bevölkerten Hotspots Zülpicher Straße haben in den sozialen Netzwerken zu kritischen Kommentaren geführt. Es sei unverantwortlich, trotz der hohen Corona-Inzidenzen derart eng beieinander zu feiern, lautet der Vorwurf.
So fasst es die dpa zusammen. Und der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, sagt, die Bilder vom Karneval, die hätten ihn gegraust. Seine Erwartung?
Das werden wir in 1 bis 2 Wochen bitter bezahlen.
Dieses bitter bezahlen, das klingt wie eine düstere Prophezeiung. Bevor wir das aber in 2 bis 3 Wochen wissen, die Zahlen vom 11.11. vorliegen, bleibt es erstmal eine Vermutung. Bis dahin nutze ich die Zeit und fahre in ein Gewerbegebiet westlich von Köln. Besuche das weltweit größte Kaufhaus für Verkleidungen.
Wir haben drüben 2012 gebaut.
Ja.
5000 Quadratmeter Verkaufsfläche, 3000 Quadratmeter Lager. Hier 2015, also eigentlich 3 Jahre später.
Ja.
Weil wir hier einmal Verwaltung dann auf über 1000 Quadratmeter errichtet haben.
Danke.
Und einmal dann hier nochmal Wareneingangslager, also das heißt, hier kommt alles an Ware rein.
Herbert Geis führt mich mit langen Schritten vom gut beheizten Bürotrakt durch helle Gänge in eine kühle, hohe Lagerhalle. Seit Geis den Kostümhändler Deiters führt, brummt es hier. Jedes Jahr Wachstum, jedes Jahr Sortimenterweiterung, beinahe jedes Jahr eine neue Filiale dazu. Bis halt Corona kam. Am Telefon sprach er von 95% Umsatzeinbruch. Der Rundgang soll mir dabei helfen, die Dimensionen zu begreifen.
Ich sehe jetzt hier gerade im Regal Reihe 3536. Das sind geschätzt, das sind mehr als 6 Meter, ne?
Wir haben ungefähr so 8000 Palettenplätze, kann man sagen.
8000 Palettenplätze, okay, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Hier eine Art Prinzessin-Cowboy-Hut. Wo kommen die Sachen her?
Wir machen im Gros alles aus Fernost, das heißt im Kern eigentlich China. Mhm. Liegt einfach daran, weil wir da in Produktionsmöglichkeiten sehr schnell sind.
Geist zeigt auf ein Schokobon-Kostüm. Das hatte er bei einem Rosenmontagszug gesehen, selbst gebastelt von Jecken. In der nächsten Saison, zack, im Programm. Oder wenn etwas aufpoppt, wie zum Beispiel Squid Game. Direkt nach dem Erfolg der koreanischen Serie hingen hier an den Ständern die pinken Uniformen der Wärter. Die grün nummerierten Anzüge der Spieler. Geiss plant, investiert, kauft ein. Und dann?
Wir haben uns eigentlich auch wie alle nicht vorstellen können, dass das so lange anhält.
Was ist da der Umsatz und was geht dann darunter?
Wir sagen zu Umsätzen nichts, aber 95% ist eigentlich gleich null. Also wenn es runtergeht, und das ist natürlich mit 700 Mitarbeitern in der Spitze für uns ein Riesenthema. Das heißt, wir müssen dann auch an gewissen Stellen bei den Mitarbeitern das Geld auffüllen, was Kurzarbeit angeht, weil wenn wir am Schluss über 18 Monate die Geschäfte geschlossen halten, hatten wir die Leute natürlich in Kurzarbeit, mussten aber auffüllen, weil jemand, der 1.300 Euro netto verdient, mit 70% oder 67% nicht so richtig zurechtkommt. Es war für uns eine riesen Kraftanstrengung, wo man auch noch sagen muss, dass wir auch, wie Corona gekommen ist, nochmal voll eingekauft haben, weil wir auch davon ausgegangen sind, dass dann im Jahr darauf wieder alles normal wieder läuft.
Zigtausende Kostüme. Fröhlich feiernde Bienen und Hexen und Superhelden und Vampire. 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche, Federboas und Trachten. Und im Hintergrund saugt die Lüftungsanlage fleißig, obwohl außer uns gar niemand da ist. Was eigentlich, wenn nach dieser Pandemie niemand mehr Lust hat, sich als Pflegekraft zu verkleiden? Wenn wir von Masken genervt sind und dieses unverkrampfte Näherkommen, was uns ja Kostüme ermöglichen sollen, wenn das gar nicht mehr so gewollt ist.
Also ich glaube, der Wille, aus dem Alltag auszubrechen und auch speziell in Krisen, das haben wir ja, um jetzt mal vielleicht auch auf die vergangenen Tage nochmal zu kommen, Richtung Halloween rum und auch den 11.11. gibt es einen enormen Nachholbedarf. Und wenn eine Krise da ist oder wenn ja, die Zeiten vielleicht, ich sag jetzt mal, schlecht sind, also nicht finanziell, sondern einfach eine Missstimmung vielleicht bei dem einen oder anderen da ist, auch durch Corona bedingt, dann gibt es das Thema, dass die Leute feiern wollen.
Geiss wiederholt das mehrfach. Nicht trotz Krise, sondern gerade deswegen wollen die Menschen feiern. Ich bin mir da nicht so sicher. Am Ausgang dann ein Meer aus Rot und Weiß, die kölschen Stadtfarben. Und mittendrin liegt der diesjährige Motto-Schal.
Alles jetzt Zing Zick ist für mich das Thema, dass wir hoffen, dass es bald auch wirklich jetzt mal rum ist und wir wieder normal im Leben, um es auf uns zu sagen, wieder schunkeln und beisammen sein können.
Apropos schunkeln, apropos beisammen sein, apropos 11.11. Gut 3 Wochen nach dem Termin sagt die Stadt Köln, dass der Verlauf der Inzidenz vom 11.11. unauffällig wirkt. Er liegt mitten im durchschnittlichen November-Infektionsgeschehen in Deutschland. Das viel befürchtete Superspreader-Event, das sei ausgeblieben, so die Kölner Stadtverwaltung. Zu diesem Zeitpunkt sieht es also gar nicht mal so schlecht aus für Karneval. Doch wenige Tage später, am 24. November wird klar, auch SARS-CoV-2 hat sich ein neues Kostüm zugelegt. Und schon 2 Tage später, am 26. November, bekommt die neue Variante ihren Namen. Omikron kann sich leichter übertragen und schneller verbreiten. Und innerhalb weniger Wochen wird der Virustyp in vielen Ländern zur vorherrschenden Variante. Verdrängt nicht nur Delta, sondern auch alle Hoffnungen auf eine normal-jecke Karnevalssession.
Im November ging Karneval ja noch, 11.11. dicht an dicht wurde da gefeiert. Das soll drinnen nicht mehr gehen. Also Partys, Bälle. Die Karnevalsverbände haben ihre Sitzung abgesagt, alles in Absprache mit der NRW-Landesregierung.
Es ist nicht die Zeit für Karnevalsbälle, Partyformate und gesellige Karnevalssitzungen, die mit Abstandsgebot und Maskenpflicht auch nicht vorstellbar sind. Deshalb bin ich dankbar, dass sich der organisierte Karneval seiner gesellschaftlichen Verantwortung auch in diesem Jahr bewusst ist.
Vor allem die Omikron-Variante lässt den Veranstaltern keinen Spielraum. Das Land will deshalb günstige Rahmenbedingungen schaffen, um die karnevalistische Kulturszene zu erhalten. Geld soll Betroffene auffangen, so der Chef des Kölner Festkomitees.
Es gibt die Möglichkeit, hier eine Förderung zu beantragen und damit letztendlich den Vereinen, aber fast noch viel wichtiger, der Infrastruktur Karneval, den Künstlern, den Musikern, den Saalbetreibern und gegebenenfalls auch den Gastronomen zu helfen, damit hier auch Karneval in der Zukunft möglich wird und der Karneval nicht einen nachhaltigen Schaden erleidet, den wir dann nicht wieder gut machen können.
So, meine Damen und Herren, in Kürze geht's tatsächlich los. Hier ist nochmal Ihr Pilot der Herzen.
7. Januar in Gürzenich. In Kölns großer, altehrwürdiger Festhalle sind Fahnenträger der Kölner Karnevalsvereine aufmarschiert. Stehen nun in 2 Meter Abstandshygieneaufstellung. Ein Spielmannszug ist dabei, Kameraleute, ein paar Journalisten. Normalerweise feiern hier über 1000 Gäste ausgelassen. Heute sind es weniger als 200. Und so richtig ausgelassen wirkt keiner.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Christoph Kuckelkorn steht schon zu Recht auf der Bühne. Denn wir beginnen mit einer doch so besonderen Proklamation auch im Jahre 2022. Ein Achtung und viel Spaß!
Normalerweise ist die Prinzenproklamation ein Fest. Das hier ist ein TV-Event, eine Aufzeichnung. Logisch, dass der WDR da die Regie übernommen hat. Links neben mir sitzen Beleuchter und Techniker. Rechts neben mir steht Michael Kramp.
Der Applaus kommt vom Band. Ich glaube, es ist was anderes. Und wenn wir das jetzt hier haben, kriegen wir das deutlich mit. Ich glaube, der Fernsehzuschauer, ich will nicht sagen, dass er es nicht merkt, aber für den ist das jetzt nicht was, wo der nach 2 Minuten sagt, das ist ja uninteressant, da habe ich mich nicht zugucken. Das war letztes Jahr auch so. Also ich war überrascht über dieses TV-Produkt, was dann rauskommt.
Michael Kramp kümmert sich beim Festkomitee Kölner Karneval um die Kommunikation. Organisiert also auch die TV-Übertragungen der alljährlichen Sitzungen aus dem großen Festsaal und die der Prinzenproklamation. Und nebenbei ist er auch selbst aktiv. Bei der großen Karnevalsgesellschaft Gresberger e.V. Gegründet 1852 und nun zum ersten Mal Antragstellerin beim sogenannten Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen. Dem Fonds, der den Karneval und seine Vereine retten soll.
Wir hatten 3 Veranstaltungen geplant, im Tanzbrunnen, im Maritimen und auf einem Schiff der Köln-Düsseldorfer. Und natürlich muss man den Saal mieten, natürlich muss man Security haben und man muss einen Sanitäter im Raum haben und all diese Dinge, also das ist natürlich auch geplant. Und da reden wir über so eine Größenordnung zwischen 30.000 und 40.000 Euro, die so eine Veranstaltung kostet. Und die muss natürlich dann wieder eingespielt werden durch Eintrittskarten. Ja, also da bauen wir sehr darauf, dass diese 100.000 Euro, die wir ja jetzt zahlen müssen an Saalbetreiber, an die Künstler, weil wir freiwillig abgesagt haben, dass die vom Kultursonderfonds übernommen werden.
Das Festkomitee schätzt, dass pro Session etwa 1.000 Karnevalsveranstaltungen stattfinden. Nicht alle haben die Größenordnung 30.000 bis 40.000 Euro. Aber viele von denen, die veranstalten wollen, scheinen überzeugt davon zu sein, dass sie wegen der Pandemie absagen sollten. Wer das macht, bekommt 90% der Kosten zurück.
Wenn Sie eben mitgerechnet haben, dass wir halt 10.000 Euro nicht wieder kriegen, natürlich, wenn wir 100.000 Euro oder über 100.000 Euro Kosten haben. Und die werden wir sicherlich auch dann als ehrenamtlicher Verein irgendwie tragen müssen.
Vorne auf der Bühne geht's weiter. Der Spielmannszug setzt sich in Bewegung. Das Kinderdreigestirn marschiert ein und mittendrin eine Inspizientin, die wild mit den Armen herumrudert. Der Ablauf stimmte nicht. Und als Christoph Kuckelkorn im 2. Anlauf auf die Bühne kommt, da hat er gar nichts mehr von seiner fröhlichen Lockerheit. Wie gut lässt sich Frohsinn eigentlich auf Knopfdruck aufzeichnen und konservieren? Und wie Jecke Selbstverständlichkeit erzeugen, wo einfach gar keine ist?
Ein Zwischenschritt halt. Ne? Der würde in 14 Tagen wahrscheinlich anders aussehen und vor 4 Wochen hätte er auch anders ausgesehen. Das ist halt so.
Auf der Bühne steht der Prinz mit seinen langen Fasanenfedern und Dauerlächeln. Und die Black Fös singen den Motto-Song. Alles hätt sing zing.
Alles hätt sing zing, alles hätt sing zing.
Und so hat auch diese Aufzeichnung ihre Zeit. Sendedatum 2 Tage drauf, am 9. Januar. Michael Kramp hatte ja gesagt, wie positiv er überrascht war beim letzten Mal, was da als TV-Produkt rausgekommen war. Doch diesmal...
Proklamation in Köln. Warum tut ihr uns das Kommerzgeschacher an?
Fragt das Boulevardblatt Express und ätzt weiter.
Was nimmt der normale Jeck mit aus diesem unkreativen Auftakt in den Sitzungskarneval? Kommerz ist immer wichtig, auch wenn man dafür volksfern auf dem Rücken des Brauchtums tanzt. Es tut einem vor allen Dingen für das Kölner Dreigestirn leid und für zahllose Basisjäcke, von denen man sich mit solcherlei Aktionen meilenweit entfernt.
Spätestens als Wissenschaftler den Höchststand der Omikronwelle für Februar voraussagen, ist aber klar, die Pandemie wird den Karneval nochmal mit voller Wucht treffen. Viele Vereine begrüßen die Idee mit dem Sonderfonds, die präventive Absage, dem Plan, einmal dem Pandemiegeschehen zuvorzukommen. Das können sich aber längst nicht alle vorstellen.
Wir nennen die Veranstaltung jetzt Leiters feiert im Lindner.
Kostümhändlerchef Herbert Geis, zusammen mit einem Hotelier und einer Eventagentur, will er sich an dem vorauseilenden Gehorsam nicht beteiligen.
Dann haben wir einfach gedacht, dass wir jetzt mal die Leute versuchen wachzurütteln und jetzt eine Veranstaltung umsetzen, die nach 2G plus uns ermöglicht, dann auch ein Karnevalsformat in der Form jetzt zu veranstalten.
275 Gäste an jeweils 2 Tagen. Finanziell sei das kein großer Wurf, sagte er. Mehr eine Investition. Ein Zeichen.
Wir haben jetzt damit einen riesen Aufschlag gehabt. Da hat ganz Köln jetzt drüber gesprochen. Und ich glaube, dass jetzt auch der eine oder andere damit wach geworden ist und sagt, warum machen wir das eigentlich nicht?
Geis freut sich. Das Kölner Festkomitee schäumt. Während sie mit den Absagen auf Vorsicht gesetzt haben, laufen die Bilder von den privat veranstalteten Jeckentreffen in den Tagesthemen. Christoph Kuckelkorn beklagt die unklaren Vorgaben. Herbert Geis macht sie sich zunutze. Zitat: Karneval feiern ist erlaubt, man muss nur wissen, wie. Schwer verdaulich für den Vereinskarneval das alles. Weitere Ideen? Karnevalistisches Schlittschuhlaufen in Kostüm. Er habe da noch einiges im Petto. Die Kölner planen statt des Rosenmontagszuges ein Stadion-Event mit begrenzter Wagenzahl. Und die Düsseldorfer? Die wollen um jeden Preis an einem Rosenmontagszug festhalten, ihn nur terminlich ins Frühjahr verschieben.
In Abstimmung mit der Stadt Düsseldorf, dem Oberbürgermeister der Verwaltung, haben wir uns auf den Sonntag, den 29. Mai geeinigt, also nicht auf einen Montag und natürlich keinen Rosenmontag. Deswegen auch der Versuch, den Zug in einem anderen Licht mit einem anderen Namen erscheinen zu lassen.
Erklärt mir Hans-Peter Suchand, PR-Ansprechpartner, Komitee Düsseldorfer Karneval. Einige halten das für eine kreative Lösung. Andere, zum Beispiel Michael Kramp, für einen großen Fehler. Der Titel immaterielles Kulturerbe sei in Gefahr. Es käme ja auch niemand auf die Idee, Weihnachten zu verlegen. Und so würde die Identität des Karnevals der Beliebigkeit ausgesetzt. Anfangs hatte Christoph Kuckelkorn ja erklärt, dass Karneval kein Event sei und daher überdauern werde. Aber wenn nun der Termin um Monate geschoben wird, der Bund Deutscher Karneval zeigt sich zur Düsseldorfer Idee bestürzt und beschämt. Zwischenzeitlich ist sogar vom Rauswurf der Düsseldorfer die Rede.
Wir befinden uns in außergewöhnlichen Zeiten. Und wenn man nicht in außergewöhnlichen Zeiten auch außergewöhnliche Lösungen findet, schauen Sie sich nur, wenn sich alles wieder normalisiert hat, niemand kommt dann auf die Idee, da irgendetwas nachzuholen nur oder in den Sommer zu bringen, nur weil dann das Wetter vielleicht besser wäre.
Die Corona-Pandemie ist ein gigantischer gesellschaftlicher Stresstest. Für den Karneval ist sie existenzbedrohend. Wenn alles gut geht, dann überlebt im Karneval das, was am Brauchtum wirklich lebendig ist. Oder, wie Kuckelkorn sagt, das Tiefe. Und für die Band Casala ist es im Grunde ganz schlicht das Zusammensein. Casala, das sind Bastian, Flo, René, Sebastian und Nils. Ihr Stil? Eingängiger Mundart-Rock. Geschätzt 50% ihres Umsatzes und viel von ihrem Erfolg verdanken sie dem Karneval. Aber es sind harte Zeiten, wirtschaftlich und emotional. Auf ihrer aktuellen Single Rudeltiere singen sie über diesen Phantomschmerz, wenn Nähe zu Freunden und unbeschwertes Feiern fehlen.
Das war genau dieses Gefühl, glaube ich, was man sagt, eigentlich wollen Menschen doch zusammen feiern und suchen Leute, das geht ja auch in dem Text darum, ne, jetzt, dass man jemanden sucht und Leute sucht, wo man dazugehört und so. Und das ist natürlich, irgendwie halt da natürlich dieses Corona-Gefühl noch nach. Das Leben schreibt ja irgendwie auch die Texte mit.
Den Karneval retten, das wollen sie alle. Momentan gibt es jedenfalls viele lebensverlängernde Maßnahmen. Ob und wie der Karneval sich aber davon erholt, das hängt auch davon ab, ob sich die Kölner und Düsseldorfer ob sich die Vereine und Privatveranstalter darauf einigen, wie sie ihn retten wollen und was ihnen am Karneval wirklich wichtig ist.
Systemrelevante Fröhlichkeit, Karneval in Corona-Zeiten. Das war ein Feature von und mit Stefan Beuting, der auch die Regie geführt hat. Außerdem sprach Ekin Yilmaz. Verantwortlich für Ton und Technik war Alexander Stojanov und die Redaktion hatte Martin Mayer.